Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe jetzt eben eine Stelle gesucht. Ich wollte euch gerne mit einem Bibelwort begrüßen, aber ich zitiere einfach frei, weil ich das nicht gefunden habe. Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind heute ein bisschen mehr als drei hier zusammen und wir sind in seinem Namen versammelt. Wir haben eben gesungen miteinander, wir versammeln uns zu dir und wir wollen aus seinem Wort lernen. Darum möchte ich gerne mich bei Jesus bedanken, dass er heute hier ist. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort heute noch dieselbe Kraft hat wie vor 2000 Jahren. Ich danke dir, dass wir immer wieder aus deinem Wort lernen dürfen, dass du uns viel zu sagen hast und ich bitte dich, dass du uns Herzen schenkst, dass wir fähig sind, dein Wort zu hören, dein Wort zu verstehen. Hilf uns heute Abend, dass wir unsere Sorgengedanken auch zu Hause lassen können, ablegen können, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können und wir bitten dich, dass du uns das Wort auftust, dass wir dein Wort verstehen und dass wir dein Wort auch ausleben zu deiner Ehre. Halte du bitte alle Störende fern von uns und segne du uns miteinander. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, wir haben heute den Psalm 82. Und wenn jemand im Vorfeld zu Hause den Psalm angeguckt hat, ja, das ist ein recht kurzer Psalm. Aber ich habe schon zu meiner Frau gesagt, selbst zu diesem kurzen Psalm habe ich 5 Blätter vollgeschrieben. Das ist beim Wort Gottes grundsätzlich so. Je mehr du dich damit beschäftigst, bei mir ist das meistens so, ich kann denselben Text, ich pflege das immer so, dass ich den, wenn ich weiß über diesen Psalm, muss ich Bibelstunde halten, dann fange ich lange davor, bevor ich dran bin, morgens in meiner stillen Zeit immer wieder denselben Text durchzulesen. Und immer wieder, jeden Tag, kommen irgendwelche Fragen, irgendwelche ja, neue Sachen zum Vorschein. Und so ist das mit dem Wort Gottes. Aber mit den 5 Zetteln, das wird nicht länger dauern. Das wird eher kurz, weil ich habe heute mir ziemlich ausführlich mein, ja, auf dem Papier gebracht, was wir heute mitnehmen können. Ja, der Psalm hat nur 8 Verse und der Psalm hat nur ein Thema. Die meisten Psalmen haben so mehrere Themen, die widmen sich verschiedenen Sachen oder die beschreiben eine Begebenheit, aber daraus entspringen mehrere Themen. Nur dieser Psalm, der richtet sich einer Personengruppe und der behandelt nur ein Thema. Deswegen werden wir so vorgehen, ich werde zum Anfang den ganzen Psalm erstmal durchlesen und da werden wir miteinander anhand einige Fragen einfach rausfinden, versuchen, was der Psalm eigentlich sagt. Und dann wollen wir zu jedem Punkt oder zu jeder Aussage vielleicht für uns eine klare Lehre mitnehmen, eine kleine Anwendung. Ich lese erstmal Psalm 82, ein Psalm Asafs. Gott steht in der Mitte in der Gemeinde Gottes und ist Richter unter den Göttern. Wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Person der Gottlosen vorziehen? Sela. Schafft den Armen und der Weisen Recht und helft den Elenden und Bedürftigen zum Recht. Rettet den Geringen und den Armen, erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen. Aber sie lassen sich nichts sagen und beachten es nicht. Sie laufen in Finstern dahin, darum wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter und alle Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Gott, mache dich auf, Gott, mache dich auf und richte den Erdboden, denn du sollst alle Nationen zum Erbteil haben. Asaf, der nennt sich als Psalmdichter ganz am Anfang. Wer Asaf ist, möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Wir haben schon mehrere Asaf-Psalme gehabt und jeder Bruder hat uns versucht zu erklären, wer Asaf ist. Und dieser Asaf ist ein frommer Dichter im Volk Israel gewesen, zur Zeit Davids. Und er sieht einen Missstand im Volke Gottes. Und er äußert diesen Missstand oder der spricht diesen Missstand mit einem Lied, ermahnend in Liebe an. Und trotzdem, obwohl das kein Anbetungslied ist, kein Bußlied, wir kennen ja diese Unterteilung, die Psalmen, es unterteilen sich in Bußpsalmen, in Lobpsalmen, in Bekenntnispsalmen oder, aber das ist ein Anklagepsalm, würde ich den so benennen, weil der Asaf, der spricht ja ganz deutlich einen Missstand im Volk Gottes, was eigentlich die ganze Gesellschaft auch, der Missstand, wenn sie nicht behoben wird, dann könnte die ganze Gesellschaft oder das ganze Volk daran zugrunde gehen. Könnt ihr bitte Vers 1 erstmal einblenden? Ich habe gesagt am Anfang, dass wir gemeinsam herausfinden wollen, was der Psalm eigentlich aussagt. An wen richtet Asaf seine Botschaft? Jetzt, bitte? Das ist jetzt eine Frage zum Diskutieren. Der spricht eine Gruppe Leute an. Wer sind eigentlich diese Leute? Gottes Gemeinde? Eigentlich, wir müssen den ganzen Psalm im Auge behalten. Das können wir nicht unbedingt aus dem ersten Vers schon rausfinden, aber so, wenn wir den ganzen Psalm gehört haben, was man an die Richter. Ja, weil er sagt im Vers 2, wie lange wollt ihr richten? Ja. Eigentlich, wenn die Bibel gebraucht nicht einmal das Wort Götter für die Menschen. Ich meine, in Schlachter hat mit Mächtigen übersetzt, ne? Nicht mit Götter, sondern mit Mächtigen, ne? Sondern? Bei Schlachter? Vers 1. Mächtigen, ja. Und das ist die einzige Übersetzung. Ich habe mir mehrere Übersetzungen angeschaut. Ich wollte einfach für mich Klarheit haben, was meint er eigentlich damit mit Götter? Und die Schlachter, so wie ich gesehen habe, das ist die einzige Übersetzung, die mit Mächtigen übersetzt. Alle anderen, die nennen auch Götter. Und die Bibel gebraucht nicht einmal das Wort Götter für die Menschen. Lasst uns Psalm 45 aufmachen. Psalm 45, Verse 7 bis 8. Der Psalm 45, der richtet sich an einen König, an einen aktuellen König. Und der Psalmist, der besingt diesen König und der stellt seine Macht, seine Schönheit, seine Erhabenheit hervor. Und dann schreibt er im Vers 7, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Rechts ist ein gerades Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hast gottloses Wesen. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Freunde. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, in 2. Mose, da wo Mose dem Volk beschreibt, dass sie mit ihren Problemen nicht nur zu ihm kommen sollen, oder wenn sie irgendwie eine Schlichtfrage haben, dann sollen sie vor Gott treten. Ich habe das immer so verstanden, die sollen dann zum Stiftshütte gehen und dann vor Gott dann halt loswerfen oder so. Aber ich habe mir die Stelle durchgelesen, ich meine 2. Mose 25, will ich mich aber nicht festlegen. Aber da heißt das tatsächlich, dass er auch nennt die Machthaber oder die Leute die, oder die Ältesten auch im Volk, dass er die als Götter nennt. Und deswegen denke ich mir auch, dass die Schlachterübersetzung, die hat das auch mit Recht mit Mächtigen übersetzt. Da sind eigentlich gemeint die Leute, die eine gewisse Macht über andere haben, die eine gewisse Machtbefugnis haben, um gewisse Sachen im Volk zu entscheiden. Das sind so Leute in höherer Instanz oder Richter oder die Ältesten im Volk oder irgendwelche, ich weiß nicht, ob im Volk Israel Häuptlinge gab, aber auf jeden Fall so in der Art das Haupt einer Sippe. Und dass das nicht Götter gemeint sein können, also man könnte, wenn man oberflächlich liest, dann könnte man denken, vor allem aus Vers 1, dass Gott steht in einer Gottesversammlung, wo viele Götter versammelt sind und er steht über ihnen. Aber das ist dem nicht so, weil Jesus auch diesen Psalm aufgreift, wo er an einer Stelle in Johannes 10, 34 und sagt, steht nicht in eurem Gesetz, ihr seid Götter, wenn zu euch, zu denen das Wort gekommen ist, Götter gesagt wird, wie sagt ihr, dass wenn ich mich als Gottes Sohn nenne, dass ich Gotteslästerung betreibe? Und so beweist diese Stelle eigentlich, dass das Menschen gemeint sind. Und der Asaf fängt den Psalm so an, er sieht vor seinem geistigen Auge viele mächtige Leute, viele Menschen, die auf dieser Erde wirklich Kraft und Macht hatten, und mitten unter ihnen Gott. Und was macht Gott? Gott ist Richter unter ihnen. Ein jeder Machthaber auf dieser Erde, ob er Gott wahrnimmt oder nicht, der kommt eines Tages vor Gott und er wird sich vor ihm verantworten müssen, weil er die Macht, die ihm gegeben worden ist, von Gott empfangen hat. Lasst uns eine Stelle aufschlagen, Römer 13, Vers 1. Römer 13, Vers 1 und 4, die erste Hälfte. Jeder sei der Obrigkeit untertan, die über ihn gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Und Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Jede Obrigkeit, ein jeder Mensch, der über uns gesetzt ist, der ist von Gott. Das heißt, wenn hier das Wort Götter gebraucht wird, dann meint das jemanden, der eine gewisse Vollmacht bekommen hat, über mich zu beurteilen, über gewisse Sachen zu beurteilen. Das heißt, er hat eine gewisse Macht bekommen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder nachgedacht, wo unsere Politiker vereidigt werden. Und immer mehr Politiker, die meinen, die müssen den Namen Gottes in ihrem Eid nicht mehr erwähnen. Das ist eigentlich, wenn man das ganz genau nimmt, das ist so eine Art Selbstbetrug. Ob sie Gottes Namen in ihrer Verteidigung nennen oder nicht, am Ende der Zeiten werden sie vor Gott stehen und die werden Gott für ihre Verantwortung oder für ihre Macht oder für ihre Verantwortung verantwortlich sein. Die werden ihm eine Antwort geben müssen, was haben sie aus dieser Verantwortung, die ihnen verliehen worden ist, gemacht. Wie sind sie damit umgegangen? Was können wir aus diesem Gedanken für uns lernen? Ich glaube, ein jeder von uns hat irgendeine Verantwortung für die anderen Menschen von Gott bekommen. Die Familienleute, die haben ihre Kinder, die sie erziehen sollen. Da müssen sie oft zwischen Kindern schlichten. Da müssen sie oft für die Kinder Entscheidungen treffen. Eheleute haben füreinander Verantwortung, die müssen füreinander sorgen, die müssen vielleicht einander helfen, die Verantwortung, die Entscheidungen zu treffen, vielleicht für den anderen sogar teilweise Entscheidungen zu treffen. Vielleicht haben wir unsere alten Eltern zu pflegen, die vielleicht sogar dement sind, da müssen wir für die auch Verantwortung Entscheidung treffen. In der Gemeinde, wenn du einen gewissen Dienst in der Gemeinde hast, wo du eine Gruppe anleitest, wo du eine Gruppe führst, da triffst du auch gewisse Entscheidungen, was Auswirkungen hat auf diejenigen, die dir, ich sag mal, unterstellt sind. Ihr Lieben, wir müssen uns einfach bewusst sein, für jede Verantwortung, die wir von Gott bekommen haben, werden wir auch vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Gott hat uns diese Verantwortung überlassen, damit wir ihm dadurch die Ehre bringen. Nun, der Asaf, der hat einen Missstand in seinem Volk gesehen und er spricht die Mächtigen, die Machthaber im Land oder die Richter, in erster Linie denke ich schon die Richter gemeint. Und was wirft er eigentlich den Richtern vor? Könnt ihr bitte den Vers 2 einblenden? Was ist der Vorwurf, eigentliche Vorwurf an die Richter oder an die Mächtigen? Bitte? Ungerecht richten. Ja? Falsch beurteilen? Ansehen der Person. Ja, Asaf hat gesehen, dass da viel Bestechlichkeit am Gange ist, dass die Richter oder die Machthaber, die leben so ziemlich selbstgefällig, die wollen, die sind nur auf eigene Vorteile aus. Wir leben zum Glück noch nicht in so einer Gesellschaft, wo wirklich diese Zustände herrschen. Wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen, dass in Deutschland mehr oder weniger das Rechtssystem funktioniert. Allein dadurch, dass die Anwälte sich gegenseitig so ziemlich gut kontrollieren, und wenn einer irgendwie einen Fehler macht, dann muss oder wird der andere ihn schon irgendwie zur Verantwortung ziehen. Aber da war es so, dass der Asaf das so gesehen, dass die Machthaber, die eigentlichen Richter, die eigentlich dafür waren, dass die im Volk praktisch für Ordnung sorgen, die haben sich gar nicht darum geschert. Obwohl Gott ganz eindeutig in 3. Mose 19, Vers 15 geboten, also ich denke, deutlicher geht es nicht und prägnanter geht es auch nicht. Da kann sich jedes Kind merken, auch diesen Satz. Und daher jeder Richter, jeder Machthaber im Volk Gottes, der muss sofort diesen Vers auch vor Augen haben. 3. Mose 19, Vers 15. Ihr sollt im Gericht nicht Unrecht handeln. Du sollst weder den Geringen bevorzugen, noch den Großen ehren, sondern du sollst über deinen Nächsten ein gerechtes Urteil sprechen. Ganz eindeutig. Aber die entschieden oft die Sachen wahrscheinlich nach der Höhe der Bestechung. Und wenn die Richter so urteilen, dann gehen meistens die Armen oder die Witwen oder die Waisen, die gehen komplett unter. Wenn meinetwegen eine Familie Vater oder auch Mutter verliert und die haben ein Stück Land, und das war damals so üblich, dass viele Leute waren darauf aus, das Land irgendwie einzuheimstern. Und wenn einer so ein bisschen mehr Geld hat, dann hat er den Richter bestochen und dann hat er ohne weiteres das Land bekommen. Aber gerade dafür waren die Richter da, vorgesehen, dass sie den Schwachen auch helfen. Die haben Person angesehen. Und die Person ansehen, das ist in der Bibel eine ganz große Sünde. Gott wendet sich immer wieder gegen solche, die Person ansehen. Wir haben in Jakobus 2 eine Stelle, wo Jakobus die Gemeinde ganz dolle ermahnt, und sagt, das soll in der Gemeinde überhaupt nicht vorkommen. Jakobus 2, 1 und 9. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, den Herrlichkeit ohne Ansehen der Person. Ich sehe schon in diesem Vers, dass der Glaube an Jesus Christus schließt jedes Ansehen der Person aus. Und genauso umgekehrt. Wenn ich die Person ansehe, glaube ich an Jesus Christus? Und Vers 9, wenn ihr aber die Person ansieht, sündigt ihr und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Ja, Person ansehen, das geht so schnell. Wenn man einen lieben Kumpel hat und der liebe Kumpel, der sündigt, dann ist es so schwer, den lieben Kumpel zu ermahnen. Auch schwer zu ermahnen, den mit Liebe zu ermahnen. Oder wenn ein Mensch ja, dir was geben kann, was zukommen lassen kann, dann bist du ganz schnell versucht, dem Menschen irgendwie ja, gut gesonnen zu sein, um ganz weich auszudrücken, oder den zu bevorzugen. Und das haben die Richter zur Zeit Asafs gemacht. Und dagegen wendet sich Gott ganz vehement. Und Jakobus ermahnt die Gemeinde, dass wo der Glaube an Jesus ist, da gibt es kein Ansehen der Person. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich, wo ich den Text gelesen habe, nach Vers 2, ich habe eine längere Pause gemacht. Mir war nicht einfach Kloß im Hals, sondern ich wollte das unterstreichen, dieses Sela. Mir ist aufgefallen, dass dieses Sela in diesem Psalm nur einmal vorkommt und nur an dieser Stelle. Wir kennen auch Psalmen, wo wirklich alle ein paar Verse steht, Sela, Zwischenspiel oder Pause. Und hier habe ich den Eindruck, er richtet seinen Vorwurf direkt an die Richter, an die Machthaber und sagt, wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Person der Gottlosen vorziehen? Und dann macht er Punkt und dann macht er längere Pause. Ich habe mir versucht, zu Hause vorzustellen, wie das in einem Lied aussieht. Ich vermute, dieser Satz wurde gesungen wie so ein Marsch und dann Stopp. Und dann Musikinstrumente, Stimmen, alles ruhig. Und dann längere Zeit Pause. 4 Takte, 8 Takte vielleicht. Ich weiß nicht, ich bin kein Musiker. Aber ich habe mir so vorgestellt. Und Asaf wollte damit ausdrücken, wahrscheinlich, denkt darüber nach. Was macht ihr da? Denkt über diesen Vorwurf nach. Ihr Lieben, und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht für uns gar nicht so verkehrt in dieser rastlosen Zeit, dass wir immer wieder solche Pausen anlegen, um nachzudenken, was will Gott eigentlich von uns? Welche Fragen stellt Gott an uns? Wir haben wirklich eine rastlose Zeit. Wir haben eine Zeit, ich merke das an mir, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, jetzt schönes Wetter im Garten, auf die Liege. Das Erste, was man in die Hand nimmt, was? Handy. Und da weiß man als erwachsener Mensch, Handy entspannt dein Gehirn nicht. Du willst dich entspannen, du legst dich auf die Liege, nimmst Handy. Purer Stress. Wir lesen morgens die Bibel oder abends, je nachdem. Und wie oft lesen wir die Bibel und parallel läuft die andere Festplatte. Kennt ihr das? Ich kenne das ganz gut. immer wieder ins Gebet gehen und sagen, Jesus, ich will jetzt hören, was du zu sagen hast. Aber immer wieder läuft die zweite Festplatte ab. Zweites Programm meinetwegen. Und da haben wir schon unsere Sorgengedanken. Und deswegen ist das gut. So wie in diesem Satz oder in diesem Psalm, diese Seele, dass wir einfach uns Zeit nehmen und einfach stille werden vor Gott und darüber nachsinnen, was macht Gott uns meinetwegen auch an Vorwürfen? Was lobt Gott an uns? Dass wir uns einfach selbst reflektieren und fragen, wo stehe ich? Nur, er bleibt nicht bei diesem Vorwurf, sondern er sagt auch denen, was sie zu tun haben. Ich habe diesen Abschnitt genannt, der eigentliche Auftrag der Richter. Können wir jetzt Verse 3 und 4 einblenden? Was ist eigentlich die eigentliche Aufgabe der Richter oder der Machthaber gewesen? Lasst uns versuchen herauszufinden, wofür die eigentlich da waren. Was sollen sie machen? Verse 3 und 4. Ja, die sollen Recht schaffen. Wem sollen sie Recht schaffen? Wen? Ja, es steht alles drin, aber ich möchte mich mit euch unterhalten, deswegen. Rettet den Geringen und Armen. Nee, ich bin schon zu weit. Schafft den Armen und der Weise Recht und helft den Elenden und Bedürftigen zum Recht. Anscheinend war im Volk viele Arme, viele Elende oder ja, Elende, das sind so Leute, die sich, ich nehme an, die sich nicht selbstständig versorgen können. Und die sollen sie zum Recht verhelfen. Und ich nehme an, dass damals im Volk viele von diesen Leuten wirklich untergegangen sind und ja, weil die Mächtigen sich gegenseitig geweidet haben und gegenseitig zugespielt haben und das andere. Aber eigentlich war ihre Aufgabe, dass sie für das Recht im Volk sorgen. Sie sollen nicht nach der Höhe der Bestechung entscheiden, sondern nach dem Gottesrecht. Und die haben im Volk Gottes wirklich das Gottesrecht präsent gehabt. Die haben ihr Grundgesetz hier in der Bibel gehabt. Und die konnten ja wirklich jedes Mal nur richtig entscheiden. Aber anscheinend haben sie das vernachlässigt und ja, den Armen nicht geholfen. Was können wir hier daraus lernen für uns? Wir sollen uns einfach um das Schwache kümmern. Wir sollen einfach Augen offen halten, wer ist gerade in der Not? Wer könnte gerade meine Hilfe gebrauchen? Denn Gott schätzt das ganz hoch ein. Denn er nennt sich selber oder er stellt sich selber an die Seite der Waisen und Witwen, der Schwachen. Und wenn wir den Schwachen helfen, wenn wir uns um das Schwache kümmern, da sind wir automatisch im Gottesregiment. Da sind wir automatisch an der Seite Gottes. Und im Gegenzug, wenn wir der Schwache vernachlässigen, das Schwache unterdrücken, dann steht Gott gegen uns. Und in Vers 5, da beschreibt er die Mächtigen in seinem Volk. Vers 5. Aber sie lassen sich nichts sagen und beachteten es nicht. Sie laufen im Finstern dahin, darum wanken alle Grundfesten der Erde. Kann jemand mit eigenen Worten beschreiben, wie er hier die Mächtigen beschreibt? Wie verstehen wir diesen Vers? Ja, ich glaube nicht, dass es von ihren Schritten die Erde schwankt.
Sie sind bestimmt uneinsichtig.
Die sind uneinsichtig, selbstgefällig, ne?
Egoistisch.
Egoistisch.
Und sie erkennen die Wahrheit selber nicht, weil sie im Finstern tappen.
Ja, genau. Und sehen die Wahrheit selber nicht, weil sie im Finstern tappen.
Und wahrscheinlich, weil sie das machen, wanken die Grundfeste der Erde aufgrund des Unrechts.
Ja. Was heißt Grundfesten der Erde wanken? Thomas hat schon angesprochen, aber Thomas, willst du das auch zu Ende erklären? Was heißt eigentlich, ich habe mir die Frage gestellt, warum meint er jetzt ein Erdbeben, dass Gott dann im Gegenzug da Erdbeben schicken wird, dass die Erde bebt oder was meint er damit? Schlimmer. Vulkanausbruch. Vernichtung der ganzen Welt. Also sowas wie Offenbarung sagt. Ich weiß nicht, ob hier schon Endgericht gemeint ist, ob hier schon Gericht über die Sünde gemeint ist. Da,
man übersetzt das auch als es wanken alle Stützen des Landes.
Welche Übersetzung? Schlachter, ne? Oder andere. Ja. Ja. In diesem Zusammenhang, da sehen wir einfach, da können wir einfach nicht irgendwie ein Erdbeben oder Weltuntergang sehen, sondern weil die Richter im Volk so selbstgefällig leben, die kümmern sich um nichts, um Recht. Und deswegen bleibt vieles im Land auf der Strecke, geht alles durcheinander, die Grundfesten erschüttern. Wir leben jetzt in einem Land, wo eine gewisse Ordnung herrscht, wo wir, wenn wir benachteiligt werden, wir können gegen jeden klagen und wir werden auch Recht bekommen. Nur wenn die Richter nicht ihre Aufgabe erfüllen, dann herrscht Anarchie, da macht jeder was er will, keiner was er soll. Die Reichen nehmen sich alles raus, die Armen müssen zittern, wann sie ihr Hab und Gut verlieren. Die persönliche Sicherheit bleibt auf der Strecke, da weißt du nicht, ob du nächsten Tag erlebst oder wirst du ausgeraubt und ja, keiner kümmert sich drum. Das allgemeine Wohl geht auch Bach runter, da gibt es kein Miteinander mehr, weil man einander nicht mehr vertrauen kann. Ja, vielleicht auf unsere Umstände, ja, religiöse Freiheit wird auch darunter leiden, weil jeder wird dann, wenn er der Meinung ist, die Christen an der Pfefferzeiter Straße sind nicht gut, dann könnte er hier Bombe reinwerfen, dann passiert auch nichts. Und deswegen meint er hier, wenn die Richter so sich verhalten, dann wird das ganze Land erschüttert. dann geht alles durcheinander und dann ist der Weg nicht mehr weit, bis das irgendwie ein, wie heißt dieser Krieg jetzt, Volkskrieg? Bürgerkrieg, ja genau. Bis der Bürgerkrieg ausbricht und dann geht es alles durcheinander. Also wenn ich so aus Ländern höre, wo Bürgerkrieg herrscht, wenn ein Land das andere überfällt, dann geht es noch, dann hast du wenigstens Gegner. Aber im Bürgerkrieg, da ist alles durcheinander. Da weißt du nicht, wer der nächste Verbrecher mit Kalaschnikow kommt und dich abschießt. Und deswegen spricht er hier auch ganz deutlich die Richter an und ermahnt sie und sagt, die sollen bitteschön ihre Aufgabe erfüllen. Was können wir eigentlich aus diesem Gedanken für uns mitnehmen? Selbstgefällig leben ist ein Auflehnen gegen Gott. Unverbesserlich zu sein, das ist eine Sünde. Wir sollen aufpassen in unserem Alltag, wenn wir unsere Aufgabe haben, dass wir immer bereit sind, uns zu belehren, uns zu verbessern, uns zu korrigieren oder korrigieren lassen und nicht einfach so dahin leben, Hauptsache es geht mir gut und was die anderen, wie es den anderen geht, ist mir egal. Verse 6 und 7, da beschreibt er die und sagt, ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter und alle Söhne des Höchsten. Das haben wir schon besprochen, wer das gemeint ist. Und er kommt hier nochmal zurück und sagt, ja, ich habe zwar gesagt, ihr seid Götter, ihr seid, ja, ihr habt eine gewisse Macht. Und dann im Vers 6 gleich, oder im Vers 7, aber ihr werdet sterben wie Menschen, wie jeder andere Mensch werdet ihr genauso sterben. Und dann geht er noch weiter und sagt, wie ein Tyrann. Luther übersetzt das irgendwie nicht ganz glücklich mit Tyrann. Ich glaube, in anderer Übersetzung steht wie ein Fürst, wie einer, der ja, eine Gruppe Soldaten unter sich hat und in den Krieg zieht und will neue Landschaften erobern und der lebt gar nicht so sicher. Der kann von jetzt auf gleich umkommen. Und er sagt, ihr werdet, auch wenn ihr Götter seid, auch wenn ihr eine Aufgabe von Gott, eine wertvolle Aufgabe von Gott, eine gewisse Macht von Gott habt, ihr werdet sterben wie jeder andere Mensch. Und er geht sogar weiter und sagt, ihr werdet so plötzlich umkommen, da wird kein Mensch an euch denken, da wird kein Mensch sich drum scheren, darf ich den umbringen oder nicht. Ihr werdet einfach ganz schnell verschwinden. Aber dann kommt ihr vors Gericht, dann kommt ihr vor Gott und da müsst ihr euch verantworten. Und dann im letzten Vers betet Asaf Gott an und ruft Gott zu und sagt, Gott, mache dich auf und richte den Erdboden, denn du sollst alle Nationen zum Erbteil haben. Gott, dir gehört alles. Die ganze Erde hast du geschaffen, auch die Heiden, auch die Nationen, die gehören auch dir. Und nur du kannst gerecht richten. Psalm 96 möchte ich noch ein paar Verse lesen und dann möchte ich schon abschließen. Psalm 96, Verse 11 bis 13. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer soll brausen und was darinnen lebt. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Und lasst alle Bäume im Wald jubeln. Vor dem Herrn. Denn er kommt, die Welt zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Warum soll sich die ganze Natur, die ganze Schöpfung, die ganze Erde freuen? Gott kommt doch zum Gericht. Wenn wir das Wort Gericht hören, dann verbinden wir gleich so unwohle Gefühle, ja, Gericht, weil wir Sünder sind. Aber er soll sich die ganze Schöpfung freuen, weil Gott richtet mit Gerechtigkeit und mit seiner Wahrheit. Gott kann keine Ungerechtigkeit passieren. Gott richtet gerecht, denn er hat voll Überblick. Und er wird keinen zu Unrecht verurteilen und keinen zu Unrecht bevorzugen. Ich möchte kurz zusammenfassen und einfach nur die Punkte nennen, die wir für uns als Anwendung mitnehmen können. Ein jeder von uns hat im Leben irgendwie eine Verantwortung für andere Menschen von Gott mitbekommen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in der Verantwortung Gottes stehen, wenn wir diese Aufgaben erfüllen. Wir dürfen niemals die Person ansehen, denn das ist eine Sünde. Wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir keine Person ansehen. Dann dürfen wir keine Person vor die anderen vorziehen. Und wir sollen uns immer wieder Ruhepausen nehmen in unserer rastlosen Zeit, immer wieder Pausen anlegen, immer wieder Zeit nehmen, um einfach auf die Fragen Gottes an uns eingehen. Einfach hinhören, was fragt mich Gott gerade? Wofür lobt er mich gerade? Wofür tadelt er mich gerade? Dass wir einfach hinhören und Gott darauf eine Antwort geben. Wir sollen uns um die Schwachen kümmern, denn dann sind wir automatisch in dem Regiment Gottes. Selbstgefällig und unverbesserlich leben ist eine Auflehnung gegen Gott. Wir sollen immer bereit sein, uns korrigieren lassen, uns zu verändern. Ja, zum Schluss noch ein Satz. Gott hat an jeden von uns Verantwortung übergeben. Lasst uns diese zu seiner Ehre erfüllen. Amen.